Die Radio Wissen. Update.
Absolute Zufriedenheit sieht anders aus. Wir haben lange miteinander gerungen.
Nordrhein-Westfalens Finanzminister Norbert Walter-Borjans ist nicht ganz überzeugt. Aber der Kompromiss steht. Die Parteien haben über neue Regeln für die Erbschaftssteuer gestritten. Und zwar in den Fällen, in denen Firmen vererbt werden. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Politik dazu verdonnert, es gerechter zugehen zu lassen, weil Firmenerben in den meisten Fällen von der Steuer befreit sind. Was jetzt kommt, lässt vieles beim Alten. Wer eine Firma erbt, bleibt weiter verschont. Das ist ein Thema im D-Radio Wissen Update. Ich bin Raphael Krämer.
Update.
Wir haben einen vernünftigen Kompromiss gefunden, der die Dinge zusammenbringt, die Vorgaben des Verfassungsgerichts aus meiner Sicht sämtlich beachtet und gleichzeitig die familiengeführten Unternehmen nicht überlastet.
Unter anderem Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier von der CDU hat sich dafür eingesetzt, dass Unternehmen bei der Steuer geschont werden. CSU-Chef Horst Seehofer ist sogar sehr zufrieden. Die Unionsparteien hatten sich für Firmenerben stark gemacht. Sie begründen das unter anderem mit der Sorge um Arbeitsplätze. Nach dem Kompromiss muss auch weiterhin keine Erbschaftssteuer zahlen, wer ein Unternehmen erbt. Dafür gibt es aber Bedingungen. Dazu gehört, dass die Firma mindestens 7 Jahre weitergeführt werden muss und die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Für Hamburgs Landeschef Olaf Scholz von der SPD ist das Ergebnis gut.
Das ist ein gutes Zeichen, dass sehr unterschiedliche Positionen immerhin zusammengebracht werden können. Ich glaube, dass es auch erhebliche Verbesserungen gibt gegenüber dem Gesetzentwurf, der ausgangsweise hier zu verhandeln war.
Unternehmer behalten nach dem Kompromiss grundsätzlich ihre Vorteile, auch wenn sie etwas abgemildert werden. Das Bundesverfassungsgericht hatte die alten Regeln gekippt und damit auch die Art und Weise, wie große Vermögen lange ohne viele Abgaben weitergereicht wurden. Bei der Urteilsverkündung hatten die Richter sich zwar hinter Familienunternehmen gestellt, allerdings hatten sie auch kritisiert, dass nicht geprüft wird, ob da wirklich ein kleiner Handwerksbetrieb vererbt wird oder in Wahrheit ein Millionenkonzern. Kritiker sehen Mängel bei der Erbschaftssteuer als einen Grund dafür, dass in Deutschland Arm und Reich immer weiter auseinandergehen. Denn schätzungsweise werden jedes Jahr mehrere 100 Milliarden Euro vererbt, an Steuern werden darauf aber nur 5 bis 6 Milliarden gezahlt. Gegner der Steuerprivilegien kritisieren, dass dabei auch mal Privates auf die Firma angerechnet wird. NRW-Finanzminister Walter-Borjans sieht das jetzt durch den Kompromiss abgemildert.
Dass Oldtimer-Sammlungen nicht mehr ins Betriebsvermögen geschoben werden können und vor allen Dingen, dass diese unsägliche Stundung über 10 Jahre ohne Zins und ohne Ratenzahlung vom Tisch ist, dann sind das wirklich Ergebnisse, die waren enorm wichtig.
Durch die Stundung konnten es die Erben unter Umständen bis zu 10 Jahre verschieben, die Steuer zu zahlen. Die Fristen dafür werden jetzt gekürzt. In zentralen Punkten hat sich die CSU durchgesetzt. Zum Beispiel wird der Wert eines Unternehmens jetzt nach einer Formel berechnet, die für die Erben günstig ist. Für Walter-Borjans geht das aber in Ordnung.
Das ist eben nun mal so, ein Kompromiss ist nichts zum Glücklichwerden. Es ist aber einer, der dann alles in allem so tragfähig ist, dass ich persönlich auch zugestimmt habe.
Die Grünen sind sich noch nicht sicher, ob sie das Gesetz mittragen wollen, auch wenn sie mit am Tisch saßen. Zum Beispiel Grünen-Politikerin Anja Heiduck.
In der Endabwägung kommen wir leider jetzt zu der Einschätzung, dass das so, wie es jetzt geregelt ist, nicht ausreichend ist.
Aus den Reihen der Unternehmensverbände kommt ein geteiltes Echo. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag freut sich, dass Familienunternehmen weiter entlastet werden. Der Bundesverband Deutscher Industrie lehnt den Kompromiss dagegen ab. Aus seiner Sicht werden Unternehmen zu sehr belastet.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Die geplante Neuregelung der Erbschaftssteuer kommt im Netz nicht gut an. July Fluffy Butt twittert, die Politik schützt die Reichen vor den Armen, die Demokratie ist tot. Julius Neuwirth schreibt bei Facebook, eine Erbschaftssteuer ist nichts anderes als legalisierter staatlicher Raub. Jegliches Vermögen wurde schon während des Erwerbs versteuert. Ann-Maria meint, wenn man sich überlegt, wie viele Unternehmen schwindeln, um weniger Steuern zu zahlen, sollte die Erbschaftssteuer noch höher sein. Nico Hiller schlägt vor, ich finde, man sollte die, die hart arbeiten, entlasten und die, die viel haben, überhaupt mal besteuern. Joscha Bauer widerspricht, es gibt auch genügend Menschen, die hart arbeiten und dadurch Geld verdienen. Und ja, auch solche Menschen zahlen Steuern an den Staat. Gimli meint bei Spiegel Online, Deutschlands hervorragende Arbeitsmarktsituation resultiert zu großen Teilen aus der mittelständisch aufgebauten Unternehmensstruktur. Wer diese zerstört, zerstört die Arbeitsplätze. Jana Sterntaler rät erstmal zum Abwarten. Da sind wir mal sehr gespannt, was das Bundesverfassungsgericht zu dieser Neuregelung sagt.
Was sonst noch wichtig war.
Fußballvereine können Geldstrafen für Krawalle an die Krawallmacher weiterreichen. Der Bundesgerichtshof hat das in einem Fall aus Köln klargemacht. Der erste FC Köln war vom Deutschen Fußballbund zu 50.000 Euro Strafe verurteilt worden und musste noch einmal 30.000 Euro für ein Antigewaltprojekt zahlen. Der Grund dafür waren Randale im Stadion vor rund 2,5 Jahren. Ein Fan hatte bei einem Zweitliga-Heimspiel einen Knallkörper gezündet. Der Böller verletzte 7 Zuschauer auf der Tribüne. Ein Vertreter des Vereins sagt, jeder kennt die Konsequenzen von Randalen.
Wir haben es immer wieder gesagt, dass wir solche Verbandsstrafen weitergeben werden. Und jeder, der sich darauf einlässt, hier mit Böllern rumzuhantieren im Stadion, muss das wissen.
Der erste FC Köln fordert 30.000 Euro Schadensersatz von dem Fan. Wie viel er konkret zahlen muss, entscheidet jetzt das Oberlandesgericht in Köln. Mehr zum Thema gibt es gleich im Anschluss an das Update in der Redaktionskonferenz. Die UNO schickt wieder Hilfslieferungen nach Syrien. Ein erster Konvoi hat sich auf den Weg gemacht in die belagerten Gebiete bei Damaskus. Neue Hilfstransporte soll es aber auch in die umkämpfte Stadt Aleppo geben. Die UNO hatte ihre Lieferungen für 2 Tage gestoppt, weil am Montag einer ihrer Konvois bei Aleppo angegriffen wurde. 20 Menschen kamen dabei ums Leben. Wer dafür verantwortlich ist, ist unklar. Die USA sprechen von einem Luftangriff Russlands oder der syrischen Armee. Russland weist das zurück und spricht von einem Brand.
We are a downtown. We actually just got hit with tear gas multiple times.
There's tear gas everywhere. Oh man, ah, my eyes.
Tränengas in Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina. Eine Fernsehreporterin und ein Demonstrant ringen deshalb um Luft. In der Stadt sind in der 2. Nacht in Folge Proteste gegen Polizeigewalt eskaliert. Es flogen Steine, die Polizei setzte Tränengas und Blendgranaten ein. Die Stimmung war wohl auch deshalb aufgeheizt, weil es erst Berichte über einen Toten gab. Die stellten sich später aber als falsch heraus. Der Gouverneur von Charlotte hat den Notstand für die Stadt ausgerufen.
Wir können Gewalt und die Zerstörung von Eigentum und Angriffe auf Polizeibeamte nicht tolerieren.
Anlass für die Proteste ist der Tod eines Schwarzen. Er war von einem schwarzen Polizisten erschossen worden. Angeblich war er bewaffnet. Seine Familie sagt, dass er nur ein Buch in der Hand gehalten habe. Der Mobilfunkkonzern Telefonica versucht ein weiteres Mal, die Daten seiner Kunden zu Geld zu machen. Zu dem Konzern gehören unter anderem O2 und die Marken von E+. Nach einem Bericht der Wirtschaftswoche plant das Unternehmen, Bewegungsdaten deutscher Kunden weiterzugeben. Mit denen könnte zum Beispiel nachvollzogen werden, wie sich jemand durch ein Einkaufszentrum bewegt. Die Werbeindustrie soll dafür zahlen. Telefonica will es allerdings den Kunden überlassen, ob sie mitmachen oder nicht. Für sie könnte es zum Beispiel Rabatte geben. Telefonica hatte schon vor 4 Jahren überlegt, Standortdaten zu verkaufen. Damals hatte es heftige Proteste von Datenschützern gegeben.
Was noch wichtig wird.
Bei einem Treffen von Supermarktchefs geht es heute Abend um die Zukunft der Kette Kaisers Tengelmann. Die ist angeschlagen und droht zwischen ihren großen Konkurrenten zerrieben zu werden. Edeka würde die Supermärkte gern übernehmen, Rewe wehrt sich dagegen mit Gerichtsverfahren. Heute setzen sich die Unternehmenschefs sowie Gewerkschafter zusammen. Bayern will Gesichtsschleier in Gerichtssälen verbieten. Die Landesregierung bringt dazu morgen ein Gesetz in den Bundesrat ein. Bis jetzt haben es Richter vor Ort im Einzelfall angeordnet, wenn zum Beispiel eine Zeugin ihren Schleier abnehmen sollte.
Und sonst in der Welt?
In der Türkei hat das neue Schuljahr begonnen, doch viele Schüler müssen auf Unterricht verzichten, denn es fehlt an Lehrern. In der Türkei waren nach dem Putschversuch im Sommer zehntausende Lehrer suspendiert oder versetzt worden. Ihnen wird vorgeworfen, der Bewegung des Predigers Fethullah Gülen nahe zu stehen oder der kurdischen Arbeiterpartei PKK. Dass deswegen Unterricht ausfällt, dagegen formiert sich jetzt Protest. In mehreren Städten löste die Polizei Demonstrationen von Schülern auf. Es gab auch Festnahmen. Die Schüler trugen Plakate mit Aufschriften wie »Lasst meine Lehrer in Ruhe«. Kamerun organisiert Massenhochzeiten für Flüchtlinge. In einer großen Zeremonie wurden rund 60 Paare verheiratet und erhielten ihre offiziellen Ehedokumente. Die Flüchtlinge sind aus Nigeria nach Kamerun geflohen, um den Extremisten von Boko Haram zu entkommen, oder aus der Zentralafrikanischen Republik, wo sich Rebellengruppen bekämpfen. Ein Mitarbeiter sagte zur Begründung, offizielle Hochzeiten schützten die Rechte der Frauen, zum Beispiel weil sie dann erben könnten oder anzeigen könnten, wenn ihr Mann sie und die Kinder nicht mehr unterstützt. In einem offiziellen Pflichtspiel im Profifußball ist zum ersten Mal der Videobeweis eingesetzt worden. Beim Pokalspiel von Ajax Amsterdam und Willem II in den Niederlanden hatte der Schiedsrichter einen Assistenten, der das Spiel über Video verfolgte. Er griff einmal ein nach einem Foulspiel, wonach ein Spieler vom Platz verwiesen wurde. Die Technik wurde mehr als 4 Jahre lang getestet. Jetzt hat der niederländische Fußballverband grünes Licht bekommen. Der Videobeweis soll noch in 25 Pokalpartien eingesetzt werden. Der Videoschiedsrichter darf nur in spielentscheidenden Situationen eingreifen, wie Elfmeter, Platzverweise oder bei einem Tor aus möglicher Abseitsposition.
Wissensnachrichten.
Heute sind die Träger des alternativen Nobelpreises bekannt gegeben worden. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten, wer ist's geworden?
Den Preis teilen sich 4 Preisträger und zum ersten Mal geht ein alternativer Nobelpreis nach Syrien an die Weißhelme, die im Bürgerkrieg Menschen aus den Trümmern retten, zum Beispiel in Aleppo. Ole von Uexküll von der Preisstiftung lobt ihren Mut.
Das ist eine unglaublich gefährliche Arbeit für die Freiwilligen. Von den 3000, die diese Arbeit machen, haben über 140 ihr Leben verloren, weil es auch eine Strategie der Luftwaffe von Assad ist, dass man genau dasselbe Haus nochmal bombardiert, um genau die Retter dann zu treffen.
Auch die anderen Preisträger brauchen bei ihrem Einsatz für Menschenrechte viel Mut.
Ja, da gibt's noch ein paar. Erzähl mal ein bisschen über die anderen.
Nummer 2, das ist die ägyptische Frauenrechtlerin Mosen Hassan und ihre Organisation Nasra. Die engagiert sich für missbrauchte und diskriminierte Frauen. Beides ist in Ägypten ein Problem. Und zuletzt war das auch sehr politisch. Bei den Protesten in Kairo auf dem Tahrirplatz, da gab's ja auch sexuelle Übergriffe auf Frauen, eine besonders gemeine Methode, um Regimegegner zu verunsichern. Und für solche Opfer setzt sich Hassan ein. Sie hat es auch geschafft, dass in Ägypten jetzt auch sexuelle Belästigung unter Strafe steht und in der neuen ägyptischen Verfassung von 2014 mehr Frauenrechte drinstehen.
Auch die dritte Preisträgerin ist eine Frau, und zwar aus Russland.
Ja, das ist die Menschenrechtlerin Svetlana Ganushkina. Die setzt sich seit Jahren für Flüchtlinge und Migranten ein, vor allem aus zentralasiatischen Ländern. Und da hat sie sich mit den russischen Behörden angelegt. Das ging bis vor oberste Gerichte, damit die Menschen nicht in den Kaukasus zwangsabgeschoben werden, wo ihnen oft Haft und Folter drohen. Stattdessen hat sie es geschafft, dass mehr als 2 Millionen Menschen die russische Staatsbürgerschaft bekommen haben und so bleiben konnten.
Und es gibt auch noch einen vierten alternativen Nobelpreis, der geht an die türkische Zeitung Cumhuriyet, weil die weiter die Pressefreiheit in der Türkei hochhält.
Ja, die es ja spätestens nach dem Putsch eigentlich dort nicht mehr gibt. Cumhuriyet ist eine der wenigen Zeitungen, die sich noch traut, regierungskritische Artikel zu veröffentlichen, obwohl es immer wieder Gerichtsprozesse und auch Morddrohungen gegen die Journalisten gibt.
Wir zeichnen ganz bewusst hier die Zeitung als Institution aus, weil es unglaublich beeindruckend ist, dass sie immer noch ihre Arbeit weitermacht in einem Umfeld, was für Journalisten und Pressefreiheit unglaublich schwierig ist.
Überhaupt muss man sagen, sind die alternativen Nobelpreise dieses Jahr ziemlich politisch. In früheren Jahren wurde öfter mal ein Umweltaktivist, ein Erfinder oder ein Forscher ausgezeichnet.
Um Forschung soll es aber auch noch gehen. Heute hat die Genbank eröffnet, die mal die größte der Welt werden soll, und zwar in China. Wessen DNA soll denn da gespeichert werden?
Nicht nur von Menschen, sondern auch von Tieren und Pflanzen. Am Ende sollen da 300 Millionen DNA-Proben aufbewahrt werden. Und nicht nur aufbewahrt, sondern auch entschlüsselt. Da sollen nämlich auch Informationen zu Gendefekten oder Krankheiten gespeichert werden. Der Direktor von der Genbank möchte ganz gern, dass aus den nächsten Jahren da eine globale Gensuchmaschine draus wird, die dann nicht nur für Forscher, sondern auch für Firmen gut ist.
Warum gerade in China?
Genforschung ist für China ein wichtiger Wirtschaftszweig geworden. Es gibt da viele Forschungsgelder und für ausländische Forscher und Unternehmen ist interessant. In China sind Studien erlaubt, die anderswo auf der Welt verboten sind. Man darf da zum Beispiel auch mit menschlichen Embryonen arbeiten. China selbst hofft, mit der Genforschung bessere Pflanzen zu entwickeln, sodass dann am Ende die Ernten größer ausfallen.
Und zum Schluss gibt's noch was Nettes für alle Filmfans. Die selbstbindenden Sneakers aus Zurück in die Zukunft 2 gibt's jetzt wirklich bald zu kaufen.
Ja, die wurden heute in den USA vorgestellt von Sportschuhhersteller Nike. Der arbeitet schon länger an selbstbindenden Schuhen. Hier mal das Geräusch von einem älteren Modell, als Zurück in die Zukunft-Star Michael Fox das ausprobiert hat. Klingt ein bisschen fies, wie er so schreit. Hoffentlich klingt die neue Version, wenn sie dann diese Schnürsenkel anzieht, ein bisschen besser. Im Werbevideo ist so viel Musik drüber, da kann ich nicht sagen, wie das klingt.
Wie funktioniert denn so ein selbstschnürender Schuh überhaupt?
Da gibt es einen Drucksensor in der Sohle, der merkt dann, wenn der Schuh angezogen wird, und dann zieht sich ein Kabelsystem aus Angelschnur fest. Dabei soll aber die Fußform des Trägers mit beachtet werden und man kann das Ganze auch ein bisschen weiter oder enger einstellen, nicht, dass man sich den Fuß noch komplett abquetscht. Allerdings musst du wohl alle 2 Wochen die Batterie wechseln, da bräuchte bräuchte man eigentlich noch ein bisschen mehr Technologie aus der Zukunft. Jetzt vielleicht nicht den Antrieb vom DeLorean aus Zurück in die Zukunft, das war ja Kernenergie.
Danke, Britta Wagner aus unseren Wissensnachrichten.
Wetter.
Am Abend scheint noch etwas die Sonne und es bleibt trocken. Morgen sieht es so ähnlich aus wie heute. Sonne und Wolken, kein Regen, dazu bis maximal 22 Grad. Das Wochenende bringt noch etwas wärmere Temperaturen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.